Herzlich willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
Mein Name ist Matthias Koltmann.
Und ich bin David Klinkhammer.
Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance.
So, einen wunderschönen guten Abend, Matti.
Guten Abend, David.
Ja, wir sind heute mal zu später Stunde dran. Das tut unseren Themen aber keinen Abbruch. Bei uns momentan spannend bei den Weiterbildungen, jetzt wo die Fitnesslehrgänge starten, wo die duale Ausbildung startet. Die sind immer mit dem Thema Anatomie und Physiologie am Anfang konfrontiert. Es wirkt vielleicht so in manchen Themen so ein bisschen trocken und theoretisch, aber ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend, gerade was den Körper angeht. Ich meine, du musst es ja wissen, du studierst Medizin und wir haben das jetzt einfach mal als Anlass genommen, weil um den Körper ranken sich ja auch einige Mythen und die wollen wir jetzt mal in einem kleinen Schlagabtausch auf ihre Wahrheit checken.
Ja, und da haben wir bei unserer Recherche einige spannende Sachen gefunden, die auch so im alltäglichen Leben einem immer wieder begegnen. Und ja, ich glaube, wir hätten 2-3 Folgen draus machen können. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal jeder 2 Mythen rausgepickt, die wir euch kurz vorstellen.
Ganz genau. Matti, vielleicht wurdest du schon mal mit dem Spruch, ich bin nicht zu dick, ich habe schwere Knochen konfrontiert, vielleicht als Trainer, als Fitnesstrainer.
Ja, definitiv. Das wird meistens dann auch so ein bisschen selbstironisch natürlich gesagt, was ja vielleicht schon darauf hindeutet, dass es ja eventuell nicht nur mit den Knochen zu tun hat, aber ja. Ist natürlich interessant. Sind die Knochen tatsächlich schwerer?
Ja, also tatsächlich nicht. Möchte man eigentlich meinen, weil die Knochen haben eine schützende Funktion. Das assoziiert man vielleicht so ein bisschen mit Robustheit und deswegen denkt man vielleicht, dass das menschliche Skelett wirklich schwer ist. Ist es aber nicht. 12% des Gesamtgewichts macht das Skelett aus. Wenn man das mal umrechnet bei 1,80 und 75 Kilo, macht das ungefähr 9 Kilo. Also das ist unerheblich. Und klar ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also nicht nur auf die Körpergröße gesprochen, sondern auch, nur wenn wir Krafttraining machen, haben wir auch schon besprochen, kommt es ja auch nicht nur zum Muskelwachstum, sondern auch zum Knochenwachstum. Heißt, Dichte und Umfang werden auch größer, aber selbst das macht vielleicht maximal 3 oder 4 Kilo irgendwo aus. Also wirklich unerheblich.
Ja, vielleicht wundert jetzt den einen oder anderen, dass das nur 12% vom Körper sind, der Knochenanteil. Wenn man sich das Skelett anguckt, was ja relativ groß ist. Ja, wenn man mal so einen Knochen aufschneidet, dann sieht man eben, dass der Knochen, also das Innere vom Knochen aus dieser Spongiosa besteht, also eine schwammartige Konsistenz hat. Also eben nicht so ein festes Material, sondern Knochen sind relativ leicht. Dafür, dass die so eine große Masse eigentlich haben. Klar unterscheidet man dann nochmal Knochen, diese langen Röhrenknochen, wie der Name schon sagt, Röhre. Ne? Also die haben relativ viel von dieser Spongiosa. Und dann gibt es noch Knochen, die relativ kompakt sind, wie zum Beispiel unsere Wirbelkörper, die dann ein bisschen dichter in der Struktur sind.
Oh, der Mediziner hat gesprochen. Da steht deiner nächsten Prüfung, glaube ich, nichts mehr im Wege.
Ah, da muss ich doch noch ein bisschen für lernen.
Sehr schön. Matti, was hast du in deinem Medizinkoffer noch dabei?
Eine weitere Behauptung, auf die ich jetzt häufig gestoßen bin, ist, dass unser Gehirn ja gar nicht vollständig genutzt wird, sondern eigentlich nur so 10% vom Körper verwendet werden, weil ich mehr eigentlich gar nicht nutzen kann oder mehr auch gar nicht brauche. Ja, auch dieser Mythos, muss man sagen, bewahrheitet sich nicht. Also doch, das ist ein Mythos. Wenn wir uns jetzt das Gehirn mal angucken, die Funktion angucken, das ist ein sehr komplexes Organ. Wir haben verschiedene Bereiche und Netzwerke und jeder Bereich vom Gehirn hat ja unterschiedliche Funktionen auch. Ja, das ist relativ wichtig, dass ich in dem einen Teil zum Beispiel eher die Motorik habe, in dem anderen Teil vielleicht eher die Emotionen gesteuert habe. Und allein das zeigt schon, dass das Gehirn eigentlich in seiner Gesamtheit genutzt werden muss. Bemerkenswert ist auch diese Fähigkeit von der Neuroplastizität, so nennt man das. Das heißt, das Gehirn strukturiert sich ständig um. Ja, und das zeigt auch schon, dass ich das Gehirn eigentlich gar nicht anpassen müsste, wenn ich nur diese 10% verwende, sondern wir haben die ganze Zeit Umbauprozesse, die ganze Zeit neue Schaltkreise, um das mal so zu sagen, Neurone, die umstrukturiert werden. Und auch deswegen brauche ich eben einen Großteil vom Gehirn.
Ja, ich denke auch mal, das ist so ein bisschen diese Assoziation mit den 10%, was die Wahrnehmung von Reizen angeht. Wir werden ja jetzt in dem Moment, in dem wir gerade sprechen, mit Millionen, Milliarden Reizen konfrontiert und die kann das Hirn ja gar nicht alle verarbeiten. Deshalb werden die eben nur selektiv wahrgenommen, sprich nur das Wichtigste wird rausgefiltert und dem Hirn dann quasi zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt.
Ganz genau, und das ist eine super gute Funktion. Wir werden sonst völlig überfordert in unserer Umwelt, dass das Gehirn diese Filterfunktion hat. Man kann das auch in der Bildgebung darstellen, also man kann auch die Bereiche vom Gehirn darstellen, die gerade aktiv sind, das geht mittlerweile. Und auch da wurde halt gezeigt, dass eben nicht nur ein Zehntel vom Gehirn aktiv sind, sondern eben eigentlich das ganze Gehirn, je nach Aufgabe zu erledigen, dann aktiv ist. Auch in Ruhephasen arbeitet das Gehirn weiter. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, nur wenn ich irgendwas Komplexes mache, arbeitet das Gehirn, sondern auch in Ruhephasen, sogar beim Schlafen, kann Gehirnaktivität gezeigt werden. Und die Anatomie ist eigentlich immer relativ clever aufgebaut, auch aus Sicht der Evolution. Warum sollte man ein so großes Gehirn haben, wenn man nur 10% nutzt? Also auch das ist eigentlich relativ unlogisch, warum sich der Mensch so entwickelt hätte, wenn das Gehirn überhaupt nicht zum Großteil genutzt wird.
Aber zumindest sind wir ja tagtäglich mit Menschen konfrontiert, wo es uns so vorkommt, dass sie nur 10% ihres Hirns nutzen.
Das stimmt, das ist wieder was anderes.
Ja, mein nächster Mythos hat mit dem Thema Nasenbluten zu tun. Matti, hast du viel Nasenbluten?
Nee, zum Glück nicht. Also es ist sehr, sehr lange her schon, als Kind irgendwann mal.
Aber wahrscheinlich hat die Mama bei dir auch mal gesagt, bei Nasenbluten Kopf in den Nacken nehmen.
Ja, klar, damit das Blut nicht rausfließt.
Irgendwie naheliegend, ne? Aber tatsächlich ist das nicht so. Vielleicht mal zum Nasenbluten selbst. Nasenschleimhäute, die sind stark durchblutet. Die Blutgefäße sind sehr, sehr empfindlich. Das heißt, Nasenbluten kann schon durch Schneuzen, Niesen, Nasebohren entstehen, beziehungsweise je nachdem die Umweltbedingungen sind, also die Schleimhäute sind empfindlicher, wenn wir in überheizten Räumen im Winter sind oder Klimaanlagen im Sommer, beziehungsweise bei Allergien oder bei der chronischen Anwendung von Nasensprays. Außerdem bei Fremdkörpern, die eben in die Nase gelangen oder eben bei Schlägen auf die Nase, kann es zum Nasenbluten kommen. Häufiges Nasenbluten sollte eigentlich keine Regelmäßigkeit sein, also so normal Nasenbluten auch ist. Das könnte ein Vorbote einer Erkrankung sein, heißt Bluthochdruck oder Nierenerkrankung, beziehungsweise so Vorboten von Grippe oder Masern, wo es zu einer verstärkten Durchblutung der Schleimhäute kommt, kann es eben auch häufiger zu Nasenbluten kommen. Maßnahmen beim Nasenbluten: aufrecht hinsetzen, Kopf hochlagern, das verringert den Blutdruck, den Kopf nach vorne hängen lassen, die Nasenflügel zusammendrücken und es hilft auch, einen kalten Waschlappen in den Nacken zu legen, weil die Blutgefäße sich hier aus Reflex zusammenziehen. Was passiert, wenn wir den Kopf in den Nacken nehmen? Ganz einfach, das Blut, das läuft in den Magen und das kann eben zu Übelkeit und Erbrechen führen. Im schlimmsten Fall gerät Blut auch in die Atemwege, was besonders bei Bewusstlosigkeit gefährlich werden kann. Wann sollte man zum Arzt gehen? So ungefähr nach 20 Minuten, wenn noch kein Stillstand der Blutung erfolgt ist, beziehungsweise wenn sichtbare Verletzungen, also durch äußere Gewalteinwirkung beispielsweise, sichtbar sind, was weiß ich, das Nasenbein raushängt oder so, oder wenn es außergewöhnlich stark ist, also ein außergewöhnlich starker Blutfluss kann eben auch gefährlich sein, weil man eben auch nur ein gewisses Maß an Blut verlieren kann. Und wenn eben auch eine helle Flüssigkeit nach einer Verletzung heraustritt, weil das kann ein Indikator für Hirnflüssigkeit sein. Ja, es gibt auch präventive Maßnahmen, Matti, beim Nasenbluten. Zum Beispiel das Verwenden von Salben und Öle für die trockenen Schleimhäute oder Luftbefeuchter dann eben im Winter. Topfpflanzen feuchten die Luft auch an. Außerdem ausreichend trinken und wenn wir so auf die Mikronährstoffe gehen, Vitamin K, das ist wichtig für die Blutgerinnung, beziehungsweise Vitamin C ja sowieso für die Blutbildung.
Ja, und wenn ein Schlag auf die Nase ursächlich ist, dann die Deckung ein bisschen hochhalten am besten. Ne?
Das ist auch eine gute präventive Maßnahme. Sehr
ja. Nee, ich denke, ein wichtiges Thema. Wahrscheinlich hatten alle schon mal Nasenbluten von euch oder habt schon mal eine Person irgendwie auch neben euch gehabt, die Nasenbluten hatte. Und jetzt seid ihr in der Lage, da auch adäquat zu helfen, Tipps zu geben oder auch zu merken, wann es wirklich ernst wird.
Kommen wir zum letzten Mythos.
Ja, bestimmt habt ihr schon mal den Moment gehabt, dass jemand gegähnt hat und ihr musstet auch gähnen. Also dieses Anstecken vom Gähnen, gibt es das eigentlich? Und ich habe selber auch schon sehr, sehr oft erlebt. Und das ist tatsächlich kein Mythos, sondern es ist tatsächlich so, dass Gähnen ansteckend sein kann. Allerdings müssen wir hier unterscheiden, dass er das Gähnen aus Müdigkeit gibt und eben das Gähnen, was ansteckend ist, das ist das sogenannte soziale Gähnen. Also wenn du jetzt gähnst, ich sehe das und gähne auch. Das ist diese neuronale Spiegelung. Und da haben Forscher herausgefunden, dass tatsächlich die Neuronen dafür verantwortlich sind, dass wir Verhalten und auch Emotionen anderer Menschen spiegeln und nachempfinden. Und wenn du jetzt gähnst und ich sehe das, dann gähne ich eben auch. Das kann passieren. Man muss sagen, dass nicht das bei allen Menschen nicht gleich ist. Also wenn jetzt David gähnt und hier sitzen 10 Leute, würde nicht unbedingt jede Person auch anfangen zu gähnen, sondern es geht so ein bisschen darum, wie ist man mit der Person auch verbunden, was hat man irgendwie für eine soziale Verbindung mit der Person und welche Empathie empfindet man in dem Moment. Das passiert natürlich alles sehr, sehr unterbewusst.
Ah, perfekt, dann kann ich mir auch dieses ständige Gähnen im Vorlesungssaal damals erklären. Dann war das gar nicht auf den Unterrichtsstoff bezogen, sondern ich habe einfach empathisch nachgeahmt, was meine Mitkommilitonen gemacht haben.
Genau, du bist einfach ein sehr soziales Wesen und hast das nachempfunden, die Langeweile.
Ja, hätte ich das früher mal so dem Professor erklärt. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon wieder ans Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir konnten ein wenig Licht ins Dunkle bringen, was so Körpermythen angeht. Ja, und ich denke, damit haben wir auf jeden Fall einen guten Anfang geschaffen und denke, dass wir an dem Thema mit weiteren Mythen noch anknüpfen können.
Wir haben auf jeden Fall noch einige Mythen für die folgenden Folgen auf Lager. Vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage. Gerne einfach mal stellen. Dann werden wir auch das im Podcast mal behandeln.